Herr Mayhack, was macht für Sie denn diese Ignoranz des Westens aus?
Die Ignoranz des Westens macht aus, dass man ganz oft gedacht hat, die Krisen, die Europa am meisten beschäftigen, sind auch die Krisen, die afrikanische Länder oder andere Länder des globalen Südens am meisten beschäftigen. Und das ist halt oft nicht so. Ja. Und dementsprechend ist man nicht genug auf diese Länder und ihre akuten Probleme eingegangen, erwartete aber im Gegenzug Solidarität, zum Beispiel, wenn es um den russischen Angriffskrieg ging. Und diese Doppelstandards, die oft angelegt wurden, die werden von vielen Ländern in Afrika kritisiert. Und gleichzeitig hat man viele der Krisen, die den Westen beschäftigt hat, auch exportiert. Hm. Zum Beispiel die globale Finanz- und Wirtschaftskrise 2008, aber auch andere Krisen.
Wie müsste denn eine nicht ignorante moderne Afrika-Politik dann Ihrer Meinung nach aussehen?
Man müsste nach gemeinsamen Projekten suchen und da neue Bündnisse schmieden in einer zunehmend multipolaren Welt. Ein Beispiel: Deutschland und Europa hat ein Interesse daran, eine international gerechte, faire multilaterale Ordnung aufrechtzuerhalten. Daran haben auch viele afrikanische Länder ein Interesse, hier ganz konkret Reformen, zum Beispiel der Vereinten Nationen, voranzutreiben. Das wäre ein Projekt. Gleiches beim Klimaschutz. Auch hier sind afrikanische Länder beispielsweise besonders getroffen. Es muss also darum gehen, gemeinsame globale Krisen anzugehen und zu lösen und nicht nur paternalistisch die Krisen anzusprechen, die man selber gerade auf dem Schirm
hat. Lassen Sie uns da gerade nochmal über das Bündnisse schmieden, über den Punkt reden. Natürlich will ja Scholz und mit ihm der Westen Afrika nicht allein den Chinesen und Russen überlassen, die ja auch sehr umtriebig in Afrika sind. Sind Peking und Moskau da erfolgreicher?
Peking und Moskau sind nicht erfolgreicher, aber sie sind vielleicht in einigen Teilen des Kontinents weniger paternalistisch mit ihrer Politik und sie erwarten im Gegenzug vielleicht weniger als die Europäer. Grundsätzlich reagieren die afrikanischen Staaten, aber auch die Zivilgesellschaften sehr empfindlich darauf, wenn man ihnen vorschreibt, wen sie sich bitte zum Feind machen sollen oder mit wem sie bitte nicht zusammenarbeiten sollen. Wir werden in einer multipolaren Welt keine afrikanischen Länder sehen, die exklusiv nur mit dem Westen oder nur mit China zusammenarbeiten, sondern es wird immer verschiedene Bündnisse zu verschiedenen Themen geben, also eine neue außenpolitische Flexibilität, an die wir uns gewöhnen müssen.
Das koloniale Erbe spielt da inwiefern noch eine Rolle?
Deutschland war Kolonialmacht, hat Genozide, Verbrechen, Massenermordungen durchgeführt und das weiß man in Afrika. Unter anderem zu diesem Thema ist ja auch gerade Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident in Tansania unterwegs und die Anerkennung und eine ehrliche Aufarbeitung der kolonialen Schuld Deutschlands wird in Afrika erwartet von Regierungsseite, aber auch von unseren Partnern auf Zivilgesellschaftsseite, hören wir das immer wieder.
Um da nochmal beim Thema zu bleiben, jetzt auch im Gegensatz zu Russland und China, stellen wir, der Westen und insbesondere Deutschland, vielleicht auch an die afrikanischen Regierungen zu hohe Ansprüche?
Wir stellen nicht immer zu hohe Ansprüche, aber wir setzen oft sehr einseitig unsere Interessen durch. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, das Thema Migration. Wenn Sie gestern Abend die Tagesschau geschaut haben oder auch das Heute-Journal, dann könnte man meinen, die afrikanischen Länder wurden von Deutschland nur angesprochen, um Migration zu verhindern, weil wir uns gerne afrikanische Menschen vom Hals halten wollen. Das ist aber nicht so. Wir brauchen eigentlich mehr Migration. Wir brauchen mehr Menschen, die zu uns kommen, wenn 2050 ein Drittel aller Europäerinnen und Europäer Rentner sind. Ich glaube, das ist auch dem Kanzler bewusst. Er hat das auch immer wieder angesprochen. Aber wir merken an der Berichterstattung hier, dass wir eben sehr auf unsere Themen schauen. Und das findet man in Afrika schwierig.
Was dürfen wir denn in Afrika für demokratische Standards erwarten?
Wir dürfen die Standards erwarten, die sich zum Beispiel die Afrikanische Union, der Verbund, wo sich 55 afrikanische Staaten zusammengefunden haben, selbst gegeben haben. Darin ist zum Beispiel von freien und fairen Wahlen die Rede. Da ist die Rede von Geschlechtergerechtigkeit. Es gibt also keine westlichen oder afrikanischen Standards, sondern hat sich auch in Afrika dazu bekannt. Und hier kann man durchaus afrikanische Regierung beim Wort nehmen. Deutschland und auch Europa hat einen Vorteil. Es arbeitet in Afrika und in vielen Teilen der Welt immer auch mit Zivilgesellschaften zusammen. Und das ist ein Vorteil, das machen übrigens die Russen und die Chinesen nicht in dieser Weise. Dieses multidimensionale Zusammenarbeit mit allen in der Gesellschaft, mit Regierungen, aber auch darunter, ich glaube, das wird wichtiger werden.
Was dürfen denn umgekehrt die afrikanischen Staaten da von Deutschland erwarten?
Sie erwarten von Deutschland eine faire Partnerschaft, auch das Eingehen auf ihre Probleme und Krisen. Zum Beispiel erwarten sie das, was beim Klimaschutz passiert, weil die Erderwärmung ist dort schon viel akuter spürbar. Wir merken das in der Sahel, wo dadurch Konfliktrisiken ansteigen, aber auch in anderen Teilen wie im Horn von Afrika sehen wir schon, wie sich sozusagen gewaltvolle Konflikte dadurch beschleunigen und sie erwarten, dass sie dafür in Unterstützung kommen. Ein anderes Thema, sie erwarten eine faire Entschuldung. Die größten Gläubiger afrikanischer Länder sind übrigens nicht die Chinesen, sondern das sind westliche private Gläubiger in einem Land wie Ghana. Da braucht man dringend eine faire Entschuldung. Das ist auch was von Europa erwartet wird.